unserer Serie. Und ja, wir haben ja das Wochenende abgesagt und euch den Brief geschrieben, und ich bin jetzt fast ein wenig froh, jetzt sind wirklich mehr da, haben auch dieses super Zeugnis gehört, diese schöne Anbetung erlebt. Ich fand das genial bis jetzt, und ich denke, der Heilige Geist wird weiter zu uns reden. Ist auch ein Hammerthema, Freiheit in Aktion, Leben als Kinder Abrahams. Ich möchte das aber Ganze mit einer Geschichte beginnen, einer wahren Geschichte von einer Frau, die beerdigt wurde, und sie hatte auf der Straße gelebt. Manche dieser Obdachlosen sind ja sehr freundlich und haben eine Menge Freunde, aber diese Frau hatte wirklich keine Freunde. Sie war recht aggressiv, immer gegen alle. Vor allem, wenn sie um Geld gebettelt hat und keines bekommen hatte. Und sie ist dann immer so mit ihrer alten Karre rumgezogen, mit all den Plastiktüten, all diese Dinge, Abfälle darin. Und bei ihrer Beerdigung hat der Pastor nicht allzu viele Menschen erwartet. Doch da kamen plötzlich viele Leute mit schönen Anzügen, mit großen Limousinen, sogar ein Cousin zweiten Grades aus Australien ist angereist extra nach England. Und für den Pastor war das ein großes Rätsel. Wie kann das sein? Eine Bekannte hat ihn dann aufgeklärt: Weißt du, diese Frau hat vor vielen Jahren schon eine unglaubliche Summe Geld geerbt, mehrere 10.000 Euro beziehungsweise eben viele Pfund. Und dazu eine schöne Wohnung an bester Lage in London und wertvolle Gemälde auch, also viele Dinge. Und dann hat er sich so gefragt, ja, aber was ist denn, warum hat sie denn mit all dem Müll weitergelebt auf der Straße, nachdem sie dieses Vermögen geerbt hatte? Und dann hat er jemanden gefragt von den Verwandten, wissen Sie, wieso hat sie so weitergelebt? Und die Antwort war simpel. Sie wollte ihr gewohntes Leben nicht aufgeben. Also für uns scheint das ja total absurd, oder? Irgendwie. Aber viele Menschen um uns herum handeln doch eigentlich noch viel absurder. Manchmal auch wir. Wir klammern uns an wertlose Dinge, Dinge, die schon in Kürze keinen Wert mehr haben. Wir hängen unser Leben daran und schaue nicht nach all den Schätzen, die wir eigentlich bei Gott bekommen können. Viele Menschen sind reich an Geld, aber sehr arm, trotzdem sehr arm und einsam in ihrem Leben. Gott aber möchte uns eine neue Identität geben, nicht als geistliche Bettler, sondern als wohlhabende Kinder Gottes. Warum ergreifen wir nicht das Bessere einfach so? Warum gelingt uns das nicht immer? Es liegt vielleicht ein wenig daran, dass wir einfach Gewohnheitstiere sind. Wir gewöhnen uns an gewisse Umstände, weil diese Frau war vielleicht früher auch in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Irgendwie ist sie in diese Obdachlosigkeit gerutscht und hat sich dann daran gewöhnt, obwohl sie eigentlich eine andere Identität hatte. Und auch wir gewöhnen uns sehr schnell an unsere Umstände. Wir sagen, ja, das ist halt so normal, das ist jetzt halt so, das gehört sich halt so, das muss ich akzeptieren. Das stimmt vielleicht in einem gewissen Sinne auch, aber Gott ist größer als alle unsere Umstände, oder nicht? Es sind mit diesen Umständen auch gewisse Sichtweisen verbunden, und die Menschen um uns herum erleben vielleicht etwas das Gleiche. Und so bestätigen wir uns ja auch gegenseitig darin. Es ist wirklich nicht so einfach alles auf den Kopf zu stellen. Beispiel: die Bürger des ehemaligen Ostblocks, die wurden ja systematisch klein gemacht. Niemand durfte größer sein als der andere. Niemand durfte die anderen überragen. Und so wurden sie alle einfach so klein geschnitten, zurechtgestutzt, oder? Und viele, die in diesem System aufgewachsen sind, 20, 30 Jahre, die konnten danach mit dem Fall der Berliner Mauer, mit der Auflösung des Ostblocks, mit der Veränderung nicht mitgehen. Sie, Sie konnten sich nicht an das Neue gewöhnen, an die Freiheit. Sie hatten Mühe, Demokratie zu verstehen, Eigenverantwortung wahrzunehmen und die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Verantwortungen, die dann eben auch auf sie gekommen sind. Wir sehen das ja auch heute, oder? Sie haben lieber einen starken Mann an der Spitze, der alles regelt, der für alles sorgt, der die Probleme für sie löst oder besser noch überhaupt alle Probleme fernhält, zum Beispiel alle Ausländer. Oder? Das wird so gelebt in diesen Ländern heute. Aber lasst uns nicht auf die anderen schauen, sondern auf uns. Ich denke, auch unser soziales Umfeld prägt unser Denken und Handeln enorm, schränkt es damit auch richtiggehend ein. Und zwar so stark, dass wir Schwierigkeiten haben, die biblischen Werte, die uns in der Bibel begegnen und ihre Verheißungen auch über ein neues Leben, ein Leben mit einer anderen Identität, wir haben Schwierigkeiten, diesen Wechsel zu vollziehen und dieses neue Leben anzunehmen. Die Bibel sagt schon, siehe, alles ist neu geworden. Oder? Aber leben wir tatsächlich in diesem Neuen? Ich denke, es ist ein langer Weg manchmal. Und ob wir den Weg gehen oder nicht, hängt auch von unserer Entschlossenheit ab, dieses Neue und diese neue Identität in Anspruch zu nehmen. Gott ist ein Gentleman, er macht Angebote. Und ob wir im Alten bleiben wollen oder im Neuen, das ist unsere Entscheidung. Und manchmal müssen wir Übungsschritte tun, wie Ken gesagt hat. Ich finde das super, Ken. Du hast etwas gehört und du hast gesagt, so, das übe ich jetzt. Und nur wenn wir uns dazu entscheiden, das einzuüben, einmal ist noch nicht eine neue Gewohnheit, oder? Du übst das jetzt weiter, ich kenne dich. Du hast schon gesagt, du willst das, was du erhalten hast, nicht verlieren. Darum geht es. Es gibt hier drei Lebenserfahrungen, die oft auf unsere Lebenshaltung übertragen werden, auf unsere geistliche Sichtweise genauso wie auf alle anderen Dinge. Wir messen Menschen und Dingen ja unterschiedliche Bedeutung zu, oder? Je nachdem, auch zum Beispiel, ob wir in relativer Armut aufgewachsen sind. Also bei uns ist ja niemand wirklich total arm. Aber trotzdem, wir gehören vielleicht irgendwo zur Unterschicht und haben Mühe, müssen immer jeden Franken drehen, immer rechnen, ich kenne das auch. Vielleicht bist du aber schon in dem wirklich aufgewachsen, du kennst nichts anderes. Oder du bist im Mittelstand aufgewachsen oder bist vielleicht sogar in relativem Wohlstand aufgewachsen. Das prägt deine ganze Sicht des Lebens. Das prägt dich, und wenn du nichts unternimmst, wirst du davon geprägt bleiben bis zu deinem Tod. Schauen wir einmal die Auswirkungen an, zum Beispiel Besitztümer. Es gibt Untersuchungen, und das sind jetzt Untersuchungsergebnisse, nicht explizit christliche, aber sie zeigen uns doch etwas und wir können das dann auch aufs Geistliche übertragen. Besitztümer. Menschen, die eher arm aufgewachsen sind, werden das Wichtigste um sie herum, werden wiederum andere Menschen sein. Das sind Menschen. Das ist ihr wichtigstes Gut, weil sie genau wissen, wenn ich die nicht habe, werde ich nicht überleben. Da könnt ihr speziell auch in die Länder schauen, auf die Kontinente schauen, wo die Leute wirklich sehr arm sind. Und da gibt es nur etwas, was wirklich wichtig ist. Das ist die Familie, das sind die nahen Nachbarn, das ist der Clan, die Dorfgemeinschaft. Aber du opferst dort auch viel, oder? Viel Eigenständigkeit. Aber du weißt, du kannst ohne sie nicht überleben. Und die Gefahr besteht von der Abhängigkeit. Und wenn du mal ausbrechen willst aus dieser Situation, dann kann es sein, dass dich die Leute dann sich an dich anhängen und das irgendwo auch torpedieren. Beim Mittelstand sind es Dinge, oft so Statussymbole wie Autos, Schmuck etc. Und bei Menschen, die im Wohlstand aufgewachsen sind, sind es so Erbstücke, Sammlerstücke, so Dinge, die mit Familientradition verbunden sind. Ahnentafeln, alles, was Beweise liefert für ihre Identität. Oder? Das ist spannend, das sind Untersuchungen, das ist nicht meine persönliche Meinung. Tönt jetzt vielleicht fremd für die eine oder andere, lasst euch davon nicht im Moment irritieren, lasst das einfach mal so ein bisschen an euch heran. Beim Essen zum Beispiel geht es darum, gibt es genug, oder? Also Menschen, die in Amerika, kennt ihr ja, da habe ich das zum ersten Mal gesehen, irgendeine Latte, dann zahlst du einen Preis und dann kannst du so viel reinhauen, wie du willst. Oder? All you can eat, oder wie nennt sich das? Das ist typisch, oder? Da gehen die Leute hin, die ein kleines Budget haben. Oder? All you can eat. Die Qualität spielt nicht so eine Riesenrolle. Beim Mittelstand ist es dann, ja, ist es gut, oder? Und du wirst auch deine Leute fragen, wenn du sie einlädst, wenn du vom Mittelstand bist, hat es dir geschmeckt? Sonst in der ersten hast du genug gehabt. Hat es dir geschmeckt? War es gut? Oder beim Wohlstand, da wurde es schön präsentiert. Oder da ist es dann gut und dazu noch wenig, weil schön präsentiert. Und dann gehst du manchmal raus und denkst, gehe ich jetzt noch in den McDonald's oder was? Um auch noch genug zu bekommen. Kennt ihr das? Genau. Thema innerer Antrieb. Bei Menschen, die aus einfachen Verhältnissen kamen, ist einfach der Überlebenskampf an sich das Thema. Überleben, daraus auch Beziehungen, die helfen zu überleben, und Unterhaltung. Sich zerstreuen, das Elend vergessen. Sei es Alkohol, sei es Sofakino, jetzt Netflix und YouTube und all diese Dinge. Einfach sich ein wenig zerstreuen, ein bisschen vergessen, das Elend. Mittelstand ist dann die Arbeit an sich. Also ich will etwas tun, ich will auch Dinge erreichen können, zum Beispiel ein kleines Haus, oder? So eine kleine Eigentumswohnung, ein kleines Haus. Da sind wir jetzt drin. Ja, das ist so. Das ist wir sind sozusagen Mittelstand. Da freut man sich einfach, wenn man etwas Eigenes hat, oder irgendwie. Eben, da gehört, wir haben das vorhin schon gehört, die Statussymbole dazu. All diese Dinge gehören da dazu. Und bei Menschen, die aus Wohlstand kommen, da geht es auch irgendwo um Menschen, aber vielmehr geht es um die Netzwerke. Also nicht um ein kleiner Kreis von Menschen, sondern um einen großen Kreis von Menschen, die etwas mit Finanznetzwerke und soziale Netzwerke und solche Dinge. Also sie haben Antrieb, wenn sie mit anderen bei irgendwas unterwegs sein können, etwas gemeinsam mit anderen Menschen bewegen können. Und der letzte, das ich euch hier präsentiere von 14 Faktoren, ich musste ein wenig auswählen, das ist das Thema Bestimmung. Die erste Gruppe glaubt an Schicksal. Also das geschieht einfach und da ist man irgendwie ausgeliefert, da kann man nicht viel tun, da kann man nicht viel ändern. Die zweite Gruppe glaubt an die Macht der Entscheidungen. Ich kann die Zukunft jetzt beeinflussen durch gute Entscheidungen. Das tönt für uns alle schon mal gar nicht so dumm, oder? Ist es eigentlich auch nicht. Aber da geht es eben noch einen Schritt weiter. Die Gruppe aus dem Wohlstand sagt, ich glaube an eine persönliche Berufung. Über meinem Leben ist eine Bestimmung, die ist größer als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Oder über unsere Familie ist eine großartige Bestimmung. Und wir wollen etwas bewegen in dieser Welt. Man kann dem auch sagen, Noblesse oblige. Also, das ist wirklich so. Ich habe letztens gerade wieder gehört, wir schimpfen manchmal über diese freimaurerischen Gruppierungen, wo man nicht so recht weiß, was ist mit denen, so Lions Club und so weiter. Man weiß nicht, sind die jetzt Freimaurer oder nicht. Und auf jeden Fall gibt es auch viele Menschen, die recht begütert sind, die Unmengen von Geld in Dinge stecken, die der Welt etwas bringen sollen. Das sieht man ja auch jetzt bei Bill Gates und bei all diesen Leuten. Die wollen etwas bewegen in der Welt, oder? Die wollen nicht nur Geld raffen, die wollen dann auch etwas bewegen. Sie haben große Visionen die weit über sie hinausgehen. Das wird im Detail beschrieben in diesem Buch, wenn ihr noch mehr wissen wollt, die 14 verschiedenen Bereiche. Detailliert auch die ganze Predigtserie ist größtenteils aus diesem Buch entnommen. Ich empfehle es euch zu kaufen, weil wir können ja niemals das ganze Buch predigen, das geht nicht. Ich bemühe mich, kurz zu bleiben und doch so viel reinzupacken wie möglich. Also das ist Kultur der Ehre. Und dann gibt es ganz neu noch ein anderes Buch draußen, das ihr kaufen könnt. Also dieses kostet 20 Franken abgerundet und dieses 26 Franken abgerundet. Hier ist noch ein Test drin, ist auch eine ähnliche Frage, eine Frage der Ehre. Und da ist noch ein Test drin, wo man den Test machen kann, ja, zu welcher Art Gruppe, wovon bin ich geprägt, oder? Wovon ist meine Sichtweise auch geprägt? Auch des Königreichs ist sehr gut als Ergänzung zur Kultur der Ehre, ist diese eine Frage der Ehre. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, ich habe selber leider noch nicht lesen können, dann könnt ihr Gabi fragen, die hat es schon durchgeackert. Gut, also die sind draußen, könnt ihr heute kaufen. Ich möchte euch das sehr empfehlen. Den Test kann ich auch allenfalls noch ausdrucken für diejenigen, die das Geld nicht investieren wollen. Aber ich sage euch, es lohnt sich, hier etwas zu investieren. Und wenn ihr es heute, wenn ihr schon alles ins Opfer gegeben habt, der Herr segne euch, dann könnt ihr euch aufschreiben lassen. Und ich habe jetzt nur mal 10 bestellt, so auf Kommission. Ich kann dann gleich nachbestellen, wenn wir mehr davon brauchen. Kein Problem. Gläubige aus diesen drei unterschiedlichen Herkunftsprägungen haben daher unterschiedliche Erwartungen und auch unterschiedliche Fragen. Habe ich ja noch Bilder gemacht, ich habe es auch einfach gezeigt. Die haben auch unterschiedliche Fragen und Erwartungen an die Kirchen, an die Gemeinden. Zum Beispiel, wer gibt mir Unterstützung? Was bekomme ich? Sie gehen dort in die Gemeinde, wo sie etwas bekommen, etwas, was ihnen hilft in ihrem Überlebenskampf, sei es seelisch oder materiell. Bei der zweiten Gruppe ist es, sagt mir, was ich tun soll. Wo kann ich anpacken? Wo kann ich etwas bewegen? Wo kann ich Gott beweisen, dass ich es schon wert bin und dass ich mir Mühe gebe für sein Königreich? Und die dritte Gruppe, die sagt eigentlich, wer bin ich? Helft mir, meine Identität und Bestimmung zu finden. Weil sie auch annehmen, dass da etwas Größeres ist, als was sie bis jetzt kennen. Es ist offensichtlich, wer sich selber seiner Würde und seiner eigenen Ehre bewusst ist, die wir haben in Jesus Christus, ist auch eher fähig, seine Berufung zu leben, überhaupt eine Berufung anzunehmen. Wir sehen auch Beispiele in der Bibel, wo Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl die Berufung Gottes zuerst einmal ablehnen wollten, oder? Gideon. Und später ist er zurückgefallen in schädliche Ansichten und Gewohnheiten, weil er seine Identität nicht verändert hat. Aber wer weiß, wer er ist in Gottes Augen, der kann auch mal über seinen Tellerrand hinausblicken. Der sieht viel weiter. Oder? Und er sieht, wo Gott ihn gebrauchen möchte und zum Segen setzen möchte. Wenn uns Jesus den Auftrag gegeben hat, bis ans Ende der Welt zu gehen, um Menschen zu Jüngern zu machen, dann wird er das am ehesten mit Menschen der dritten Gruppe machen können, die bereit sind, etwas zu wagen, persönliche Risiken einzugehen. Die wissen, es geht um mehr als nur Menschen oder Dinge, um sich zu versammeln. Und dabei spricht Gott uns seine Hilfe zu. Er sagt ja nicht, geht mal und dann schaue ich mal, wie ihr euch da metzget, sondern er kommt mit. Er sagt nicht, dass wir es alleine tun sollen, sondern er sagt, ich bin bei euch. Ich werde etwas tun aus in eurem und durch euer Leben. Typisches Beispiel ist eben Abraham, oder? Die Bibel sagt nichts, das ist noch interessant, wir sagen immer, Abraham war reich. Aber die Bibel sagt nichts über den ursprünglichen sozialen Stand Abrahams. Sein Vater Terach und seine Familie und auch Abraham selber ist in Ur geboren und Aus irgendeinem Grund wollte Terach dann plötzlich nach Kanaan ziehen. Es steht nicht, Gott hat ihm gesagt, er soll das tun. Es steht einfach, er wollte weg. Was wir lesen, ist, dass sein jüngster Sohn Haran dort noch in Ur noch gestorben ist. Er war schon verheiratet, er hatte schon Familie, er hatte ja auch seinen Sohn Lot und er ist dort gestorben. Vielleicht war da eine Seuche, vielleicht war da irgendetwas schwierig, vielleicht war ein Konflikt, wir wissen nicht, woran er gestorben ist. Wir wissen einfach, er ist gestorben. Und danach ist Terach mit Abraham und Nahor ausgezogen nach Kanaan und ist dann bereits in Charan, das schreibt sich in vielen Bibeln gleich, der Name des Sohns und der Stadt, aber einfach, dass das keine Verwirrung ist, das ist nicht der gleiche Name. Und dort in Charan ist dann Terach hängen geblieben und hat dann seine Zelte dort aufgeschlagen. Wir wissen nicht, wie lange es gegangen ist, aber er ist dann dort gestorben. Und nachdem er dort gestorben ist, da ist Gott Abraham, damals hieß er noch Abraham, erschienen. Und da hat etwas ganz Neues angefangen. Etwas Gewaltiges. Ich würde sagen, das gewaltigste Abenteuer ever. Da hat Gott zu Abraham gesprochen, geh aus deinem Vaterland und von deiner Vaterschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Davon profitieren wir auch heute immer noch. Und es ist wahr, Abraham ist auch bei uns berühmt. Es ist wohl niemand, kein Christ, der Abraham nicht kennt und auch kein Moslem, der Abraham nicht kennt. Er ist wirklich ein sehr berühmter Mensch bis heute. Das sind über 4000 Jahre ist das jetzt her. Unglaublich. Gott hat etwas Großartiges vor mit Abraham und mit seiner ganzen Familie. Und er begann damit, Abrahams Sicht zu verändern. Das war das Erste, was verändert werden musste, nicht die Situation. Zuerst einmal die Sicht auf sich selbst und dann die Sicht auf seinen Clan. Ich bin nicht der kleine Abraham, ich bin nicht da einfach irgendwie in Charan gestrandet, wegen meinem Vater, ein Flüchtling, ein Fremdling in fremdem Gebiet. Nein, ich bin Abraham, der von Gott gesandt ist, der von Gott ausgesandt ist, in ein Land, das ich nicht mal weiß, welches Land. Es war dann auch Kanaan, aber das wusste er ja nicht. Hat Gott ihm nicht gesagt. Und dieser Gott will, dass ich wohlhabend werde, dass ich gesegnet bin und dass andere durch mich gesegnet werden. Was? Die ganze Welt soll durch mich gesegnet sein? Also wenn Gott dir sowas sagen würde, das wäre gewaltig. Ja? In dir soll gesegnet sein die ganze Welt. Würdest du das glauben, wenn Gott das sagen würde? So persönlich. Du wirst vielleicht sagen, ja, wenn du das so sagst, aber da ist ja auch schon ein bisschen Unglaube drin, oder? Nein, aber in dieser großartigen Ankündigung wurden auch wir gesegnet bis auf den heutigen Tag. Aber, das ist nicht einfach Abraham, komm, chill ein wenig, ich werde dich segnen. Leg dich auf die Matte und ich werde dir alles vor die Füße legen. Was sagt er hier? Zuerst einmal, geh aus deinem Vaterland. Abraham musste bereit sein, sein Vaterland zu verlassen. Gut, das hat Terach schon ein Stück weit gemacht für ihn. Aber auch Charan war inzwischen schon ein bisschen Heimat geworden. Und er sagt, geh auch hier weg. Und wir müssen eins bedenken, Kanaan, das war also schon ein Rückschritt, so in diese Richtung zu ziehen. Weil in der Gegend des heutigen Iraks, das war eine reiche Gegend, fruchtbar, relativ stabil, stabiles Königreich und so weiter. Und dann da weggehen in die Unsicherheit, Sicherheit verlassen, bescheidenen Wohlstand verlassen. Aber er hat es geglaubt und er hat es gemacht. Aber dann hat er auch gesagt, du musst auch bereit sein, deine Verwandtschaft zu verlassen. Das war jetzt schon schwieriger. Also wenn wir unsere Verwandtschaft verlassen sollen, dann hat das eben auch mit Identität zu tun, mit einer bestimmten Kultur, mit bestimmten Werten, eben mit dieser Brille, mit der wir, die wir aufhaben, die uns von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, von unseren Freunden aufgesetzt wurde, unsere Verwandtschaft, oder diese ganze Familientraditionen, irgendwo auch zu sagen, okay, ich habe Traditionen, aber wenn du es sagst, Herr, ich bin bereit für offen für Neues. Und dann eben die allerengste Familie zu verlassen. Auch hier Hilfe, sozialer Rang, alle diese Dinge. Und Abraham war vermutlich der Älteste, also er war jetzt der Clan-Vater, oder? Er hatte ein Ansehen auch, und da wegzugehen, alles hinter sich zu lassen. Und was danach kam, und Abraham hat das gemacht, das war dann auch nicht immer einfach. Er musste lernen, in dieser Berufung auch zu leben. Er wusste ja nicht mal, was genau auf ihn zukommt. Er wusste nur, ich werde gesegnet werden, irgendwie, und ich werde irgendwie ein Segen sein für andere. Und er hatte einige Prüfungen zu bestehen. Und er hat nicht alle so glorios bestanden. Er hat auch gekämpft. Was ist jetzt los? Er hat auch gekämpft. Die eine, zum Beispiel in Ägypten, es gab eine Hungersnot, er ist wirklich nach Kanaan gezogen. Und ja, da haben sich vielleicht auch seine Herden ein wenig vergrößert. Und dann kam eine Hungersnot. Und dann musste er nach Ägypten ziehen, weil man wusste, dort ist alles noch grün wegen dem Nil, oder? Und dann hat er Angst. Oh, weia, meine Frau ist so schön. Und wenn das die anderen sehen, dann bringen sie mich um. Und werden meine Frau sozusagen in Besitz nehmen. Das war damals so. Und dann hat er gesagt, komm, sag allen, du bist meine Schwester. Und dann war es wirklich so, die Hofbeamten haben das gesehen, das ist eine schöne Frau, und haben sie dann geholt für den Pharao, so als Nebenfrau, so schöne Dekoration irgendwo im Tempel oder so. Und das gab dann ziemlich Zoff, das gab Ärger, vor allem für den Pharao, weil Gott das nicht gesegnet hat. Und irgendwie hat es dann geschnallt. Und ist dann zu Abraham gegangen und hat gesagt, was hast du mir da angetan? Und er hat ihm vorher noch so als Gegengeschenk viele Kamele und Schafe und Sklaven und alles Mögliche geschenkt. Und jetzt, was hast du mir da angetan? Und du musst deine Frau zurücknehmen. Und Abraham hat das gemacht, aber er musste selber auch nichts zurückgeben, weil der Pharao hat schon gemerkt, okay, also das ist jetzt gelaufen mit den Geschenken, die kann ich nicht zurückfahren, mit seinem Gott ist nicht zu spaßen. Und dann hat Gott sogar noch in dieser Situation Abraham gesegnet, obwohl er ein Feigling war und noch nichts von dieser Größe hatte, die Gott ihm eigentlich zugesprochen hat. Aber er hat wohl auch ein paar Dinge daraus gelernt, das hat sich zwar noch einmal wiederholt, mehr oder weniger. Also man kann auch zurückfallen, oder? Und dann muss man einfach wieder voll auf Gott schauen. Aber er ist trotzdem gewachsen in all dem und er hat gesehen, jetzt bin ich tatsächlich reich und jetzt die Herde ist gewachsen und Gott hat das gesegnet und bei Lot genauso. Und dann hatten sie plötzlich so viele Tiere, dass das Land nicht mehr beide die riesigen Herden ertragen konnte. Und da sehen wir jetzt etwas von dieser Berufung und von dieser Größe. Er hat zu Lot gesagt, geh du, wohin du willst. Ich gehe in die andere Richtung, wähle du. Und er hat dann prompt das fruchtbare Land gewählt und Abraham ist in weniger fruchtbare Gefilde gezogen, wurde aber weiterhin gesegnet. Etwas anderes Großartiges, als dann Lot genau Probleme bekam, weil sein Land überfallen wurde von fremden Königen, da macht er sich auf, ihn zu retten. Da waren mehrere Stadtkönige, waren das, unterwegs mit ihren Leuten und haben Sodom überfallen und gefangen genommen, alle weggeführt, alles mitgenommen. Und in einer Nacht- und Nebelaktion hat Abraham mit 318 Knechten dann dieses Lager überfallen und da war wilde Panik und sie haben alle in die Flucht geschlagen und noch lange verfolgt und so nicht nur Lot befreit, sondern auch die Könige von Sodom und Umgebung. Und das war ein Riesending und Abraham hat viel Beute gemacht und dann aber alles zurückgegeben an die Könige von Sodom. Er wollte nichts von dem. Und dann kam noch dieser Melchisedek, der König von Salem, der ein Priester Gottes war, und ihm hat er den Zehnten gegeben und er war ein großzügiger Mann geworden, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat zum Wohl der anderen. Und der nicht bemüht war, noch mehr Reichtum anzuscheffeln, sondern der auch ein Segen sein wollte für die anderen Menschen. Diese Berufung Gottes wurde wirklich sichtbar in seinem Leben. Und ich denke, auch wir können mit Gottes Hilfe lernen, wie Wohlhabende zu denken, zu fühlen und auch zu handeln. Das ist nicht primär eine Frage des vorhandenen Geldes, sondern der Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Glaubst du das? Dass Gott deine Umstände so verändern kann, dass du selbst ein Segen sein kannst und doch nicht zu kurz kommst, sondern mächtiger gesegnet wirst, als du es bis jetzt erlebt hast? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott es so gut meint mit dir, als Königskind, dass er dich noch einmal mächtig segnen möchte, egal wie alt du jetzt bist? Bist du bereit, dich wie ein Abraham auch auf die Reise zu machen und Dinge zu üben, einzuüben, Rückschläge zu erleben, dann wieder aufzustehen und sagen, und jetzt versuche ich es noch einmal, mit Gottes Hilfe werde ich den Sieg erringen. Es geht wieder um die gleichen Dinge, oder, die schon Abraham erleben musste. Wenn du das tust, dann wirst du vielleicht auch dann diesen Segen erleben, den Abraham nachher erst wirklich erlebt hat. Wir lesen auch nachher, dass Gott noch einmal zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe noch mehr vor mit dir. Ich mache einen neuen Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Ich mache ein ganzes Volk aus dir. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, was erhabener Vater bedeutet, sondern Abraham soll dein Name sein, Vater von vielen Völkern. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Ist das nicht gewaltig? Er hat einen neuen Namen bekommen. Und vielleicht braucht es über dir auch einen neuen Namen. Vielleicht hast du dir selbst den Namen gegeben, ich bin eben arm oder ich bin eben Mittelschicht. Aber was sagt Gott über dich? Oder ich bin ein Versager. Oder ich bin ein Unglücksrabe. Oder was sagst du über dich? Beziehungsweise was sagt Gott über dich? Wie handelst du? Und was will Gott? Wozu will Gott dich segnen? Dass neue Dinge geschehen, auch durch dein Leben. Alles ist möglich. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du das bekommen, was du immer bekommen hast. Freiheit in Aktion. Gott möchte dich freisetzen, neue Wege zu gehen, neue Dinge zu tun, neuen Segen zu erben. Eine letzte Geschichte noch, zum Abschluss wieder eine Geschichte eines Bettlers, um zu zeigen, dass es wirklich nicht um das Geld geht. Dobri wuchs als Halbwaise auf. Sein Vater war im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen. Er selbst verlor den Großteil seiner Hörfähigkeit durch eine Granatendetonation im Zweiten Weltkrieg. Seine Kleidung bestand aus nicht viel mehr als ein paar zusammengetragenen Lumpen und gefundenen Lederschuhen. Er lebte von einer 80-Euro-Rente in einem kleinen Zimmer im Hinterhof der Kirche seines kleinen Heimatortes. Und so ging er jeden Tag 25 Kilometer weit zu Fuß nach Sofia, um dort die Passanten um ein kleines Almosen zu bitten. Am Abend wieder zurück 25 Kilometer, um in seinem kleinen Zimmerchen zu schlafen mit seinen ganz, ganz wenigen Dingen, die er da im Zimmer hatte. Aber das Geld, das er gesammelt hatte, floss nicht in Alkohol, auch nicht in neue Kleider oder andere Dinge. Den größten Teil davon im Laufe seines Lebens, mehrere 10.000 Euro, spendete er an wohltätige Organisationen, meistens Kinderheime. Dobri lebte zwar nicht äußerlich im Wohlstand, aber sein Herz war von Wohlstand erfüllt. Er verbreitete Wohlstand um sich herum. Und trotz der Lumpen als Kleider hat er großen Einfluss auf viele Menschen, die von ihm lernen. Er ist diesen Februar gestorben, 103-jährig. Er war ein echtes Kind Abrahams. Er lebte als Königssohn und wird auch den Lohn eines Königssohns erhalten im Himmel, oder nicht? Dobri war überzeugter Christ und hatte trotz seiner Herkunft und seines Schicksals ein sehr nobles Herz. Und ich möchte dich einladen, überprüfe dein Herz. Überprüfe es mal, woraus lebe ich, aus welcher Haltung? Manchmal ist es gut, das ganz konkret zu tun. Eben, kauf dir dieses Buch, mach den Test, lese es durch, lass den Heiligen Geist in deinem Herzen arbeiten und dich rufen in eine neue Berufung. Wage einen Schritt vorwärts zu einer neuen Identität unter dem Segen Gottes. Die Identität eines wohlhabenden Königskindes, eines Königssohnes, einer Königstochter. Der Herr segne euch.